Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ja, wir bewegen uns in dieser Reihe im Spannungsfeld von Raum, Objekt, Mensch und Technologie, und zwar im Zusammenhang mit verschiedenen gestalterischen Parametern. Und diese gestalterischen Parameter, die wir betrachten, sind Licht, Farbe, Oberfläche und Material.
Und in den letzten beiden Folgen haben wir uns mit dieser Parameter bereits beschäftigt, und zwar mit dem Licht und mit der Farbe. Und heute möchten wir uns einem doch sehr breiten Thema widmen, nämlich dem Material. Und das Thema ist, finde ich, so vielfältig, weil dort ganz unterschiedliche Aspekte mit einfließen, sei es zum Beispiel die Optik oder auch die Haptik, der Geruch oder die Temperatur. Und genau, wir sind einfach mal gespannt, wo uns die Reise heute hinführen wird.
Natürlich machen wir das nicht nur zu zweit, nicht nur Miriam und ich sitzen hier, sondern uns gegenüber sind heute wieder zwei Gäste. Und diese beiden Gäste möchten wir hiermit herzlich begrüßen. Hallo zusammen.
Hallo.
Ich stelle euch kurz vor. Bernd Benninghoff, du bist Professor für Innenraum- und Möbeldesign. Du bist Innenarchitekt und hast an der Hochschule die Projektreihe Material als Impuls ins Leben gerufen. Und du unterrichtest in der Fachrichtung Innenarchitektur an der Hochschule Mainz Materialtechnologie. Willkommen bei H112.
Ja, hallo nochmal und herzlichen Dank für die Einladung.
Freut uns, dass du da bist.
Ich muss gleich eine Sache so ein bisschen korrigieren, weil das ist nicht so einfach. Ich bin gar kein Innenarchitekt.
Ah, okay.
Ich hab zwar Innenarchitektur studiert, aber die Kammer ist da ja immer so ein bisschen vorsichtig. Und ich war zwar lange Zeit in der Kammer, aber bin es nicht mehr,
okay. Weil
ich in den letzten Jahren neben meiner Lehrtätigkeit hauptsächlich eigentlich im Möbeldesign unterwegs bin. Also von daher, klar, habe ich einen Innenarchitekten-Background, aber auf meinem Türschild steht nicht mehr Innenarchitekt. Wichtig.
Haben wir vermerkt. Unser zweiter Gast, Sascha Urban, korrigiere mich, wenn ich hier auch falsch liege, aber du hast auch Innenarchitektur studiert wenigstens. Ob du es bist oder nicht, darfst du uns gleich verraten. Du bist aktuell Assistent der Fachrichtung Innenarchitektur an der Hochschule Mainz und außerdem gelernter Schreiner. Hi Sascha, schön, dass du da bist.
Ja, hi, auch von mir vielen Dank, dass ich teilhaben darf hier. Freut mich sehr. Keine Ahnung, ich habe mich mit der Kammer nie viel beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Deswegen glaube ich, dass ich auf dem gleichen Gleis war wie Bernd, dass ich eigentlich mich Innenarchitekt nicht schimpfen darf, weil ich habe das studiert, ja. Ich bin in einer Hälfte Assistenz, auf der anderen Hälfte bin ich die Leitung von dem Werkstattbereich RoboLab oder / digitale Fertigung. Es hat so eine Forschungskomponente noch mit drin, das gibt mir ein bisschen mehr Freiraum in dem, was ich tun darf. Das ist schon sehr angenehm. Und ja, ich habe tatsächlich mit 16 angefangen, Schreinerlehre angefangen und habe dann aber noch weitere 3,5 Jahre als Geselle gearbeitet, bis ich dann später mein Abitur nachgeholt habe, um zu studieren zu gehen. Genau.
Es ist immer ganz interessant, auch so ein bisschen wenigstens den Werdegang zu beleuchten, denn uns interessiert ja auch immer irgendwie, ja, was euch antreibt. Vielleicht fangen wir damit an, Miriam.
Genau, und vielleicht vorab für die Hörerinnen und Hörer noch, wir haben die Folge heute in ungefähr 3 Bereiche gegliedert und wir möchten eure beiden Steckenpferde natürlich beleuchten, aber zuvor würden wir gerne etwas allgemeiner über das Thema Material sprechen. Und da wäre unsere Eingangsfrage vielleicht, warum euch das Thema Material so interessiert und warum ihr euch damit beschäftigt.
Also klar, Material ist für mich in der Architektur, im Design natürlich immer essentielles Thema, ist ein ganz wichtiger Bestandteil natürlich. Also ohne Material schwierig, irgendwas zu bauen oder zu entwerfen oder herzustellen. Das heißt, man muss sich zwangsläufig als Gestaltender auch mit dem Thema Material auseinandersetzen. Und ich habe vorhin noch mal kurz geguckt, ich habe ein schönes Zitat, was mich eigentlich immer wieder so ein bisschen antreibt und bewegt. Und zwar ist das von Charles Eames. Und der sagt, Design is the appropriate combination of materials in order to solve a problem. Das finde ich irgendwie sehr, sehr schön, diesen Satz. Und das fasst für mich eigentlich auch ziemlich gut zusammen, weil es ist wirklich so, sind wir ja alle auch Problemlöser, egal ob wir im Designbereich sind oder in der Architektur. Es geht nicht nur darum, irgendwie schöne Formen zu kreieren, sondern wir wollen wirklich mit unserer Gestaltung auch relevante Themen angehen und Probleme lösen. Und dafür ist das Material natürlich extrem wichtig. Das ist der Bestandteil dessen, was uns eigentlich die Möglichkeit gibt, auch Dinge wirklich physisch umzusetzen. Also von daher finde ich das auch extrem schlüssig zu sagen, okay, also schlüssige, materialgerechte Kombinationen, die wir entwerfen in der Architektur, im Design, um dann tatsächlich auch Probleme zu lösen. Das ist, glaube ich, das, was mich von Anfang an auch angetrieben hat. Ich hatte immer schon Lust zu bauen, zu machen. Ich habe zwar nicht wie Sascha eine Tischlerlehre gemacht, aber habe mich schon immer auch fürs Bauen und fürs Machen interessiert und habe mir da relativ viel dann auch so wirklich Learning by Doing angeeignet. Das ist mir auch extrem wichtig, immer direkt in meiner Arbeit mit Material zu arbeiten. Ich arbeite wenig, sagen wir mal, direkt am Computer, sondern ich bin eigentlich eher so in der Skizze und dann aber auch immer sofort im Modell unterwegs und fange sofort an, physisch auch mit den Dingen zu experimentieren. Das gilt für mein eigenes Büro, was ich nebenher, neben meiner Lehrtätigkeit ja auch noch betreibe, genauso wie auch für die Arbeit mit den Studierenden. Also diese Auseinandersetzung, diese physische Auseinandersetzung mit Material finde ich super spannend, macht großen Spaß und ist, glaube ich, auch ein toller Weg, sich so einem Problem zu nähern.
Ja, für mich war Material, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, wann das anfing. Ich glaube, es war schon so mit der Lehre, der Hintergrund, warum ich eine Lehre als Schreiner gemacht habe, kann ich ganz, das ist gar nicht so romantisch, dass ich das irgendwann mal dachte, ich werde mal Schreiner, sondern das hat meine Mutter mehr oder weniger für mich entschieden. Hat dann. Ich weiß noch, dass auf jeden Fall in diesen ersten drei Lehrjahren bin ich auf einmal mit, so wie Bernd das jetzt beschrieben hat, Problemlösungen. Also ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung, wie ich Dinge da, wie man Dinge manchmal richtig angeht. Und dann hat man auf einmal Holzplattenmaterial in der Hand und die verhalten sich ganz anders als Massivholz. Die verhalten sich aber auch ganz anders als Kunststoffe. Und man mehr peu à peu erweitert sich das Portfolio an Wissen von Material. Und für mich war so auch so ein Game Changer war, wo ich das erste Mal Mineralwerkstoffe in meinen Händen hielt. Ich wusste ja gar nicht, was ich mit diesem Werkstoff anfangen sollte. Und dann haben wir das in die Furnierpresse gelegt bei 120 Grad und dann war das wie Gummi. Und sowas war für mich neu. Ich habe das nicht gekannt. Und das macht so Material schon für mich so aus, dass es einfach für verschiedene Zwecke verschiedene Materialien gibt. Und Material ist so unendlich. Also es hört ja nicht auf, indem wir einfach mal eine Multiplexplatte, das ist ein Markennamen, es gibt natürlich auch andere Hersteller, also Furnierplatten, aber es endet nicht. Also es passiert, jedes Jahr gibt es neue Materialkombinationen und neue Möglichkeiten, das zu erweitern, das Portfolio zu erweitern. Das finde ich schon unglaublich spannend.
Ja, das finden wir tatsächlich auch sehr spannend. Und da hat sich uns die sehr allgemeine Frage gestellt. Vielleicht ist die auch gar nicht so leicht zu beantworten. Wie unterscheidet man denn Materialien? Also ihr habt gerade beide davon gesprochen, dass es eine unendliche Fülle gibt und dass es auch sehr große Unterschiede zwischen Materialien gibt. Aber ist es jetzt eigentlich hauptsächlich der Ursprung? Also wir wissen natürlich, dass ein Metall was anderes ist als ein Holz. Aber kann man das einmal in den Ursprung irgendwie unterteilen oder die Verarbeitung oder sind es dann die Eigenschaften, die Materialien unterscheiden? Also ich glaube, es ist eine sehr allgemeine Frage, aber vielleicht habt ihr irgendwie so ein paar Anregungen dazu.
Ja, das ist wirklich eine sehr große Frage. Aber also natürlich gibt es so diese, ich sage jetzt mal, diese Basismaterialien, die ich natürlich auch in meiner Lehre erstmal unterrichte. Also es sind wirklich so die wichtigsten Materialgruppen, wo man einfach mal eine Grundkenntnis haben muss, also Holzwerkstoffe, Massivholz, was unterscheidet diese Materialien, warum braucht man überhaupt Holzwerkstoffe, also die ganzen organischen Materialien, die ganzen mineralischen Materialien, Stein, Beton und so weiter. Also das sind so diese ganz groben Gruppen, in denen man erstmal unterscheidet und unterteilt und da sollte man natürlich so ein gewisses Grundwissen haben, das ist ganz klar. Aber wie Sascha auch gerade schon gesagt hat, ich glaube, in gerade speziell in den letzten 100, 200 Jahren hat sich dieses Feld der Materialien einfach explosionsartig geöffnet. Und das hat ganz stark natürlich auch mit dem Thema Industrialisierung zu tun. Da wurden plötzlich auch ganz andere Werkstoffe benötigt. die dann spezielle Qualitäten aufweisen mussten. Plötzlich musste ein Material extrem stabil sein oder eine besonders hohe Wärmedämmung haben oder es musste plötzlich ganz leichtes Material sein, Leichtbaumaterial und so. Also die Materialien, die ursprünglich da waren, die wurden immer weiter spezifiziert. Und das ist heutzutage, ich glaube, jeder Architekt, Designer, hat wahrscheinlich zu Hause schon so eine kleine Materialsammlung und die wächst rasant. Also das ist unglaublich. Wenn man die Fachmagazine aufmacht, dann sieht man auf den letzten 2, 3 Seiten meistens schon wieder die neuesten Materialien und man kommt eigentlich gar nicht mehr so richtig hinterher. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass aktuell eigentlich so ein Trend zu sehen ist, dass sich die Materialien wieder so ein bisschen vereinfachen, weil eine Zeit lang so in den letzten 20, 30 Jahren wurden Materialien immer komplexer und komplizierter, weil sie miteinander verknüpft wurden, um bestimmte Eigenschaften irgendwie aufzuweisen. Und diese Verquickung verschiedener Materialien als Sandwichplatten und so weiter ist natürlich ein Stück weit auch aus der Nachhaltigkeitsdiskussion heraus eine ziemliche Sackgasse. Das heißt, im Moment geht eigentlich meines Erachtens und nach meiner Wahrnehmung der Trend eher wieder dahin, dass man versucht, die Materialien sauber auseinanderzuhalten, separat irgendwie zu bearbeiten, vernünftig und materialgerecht zu fügen, um die dann tatsächlich auch später wieder sauber auseinandernehmen zu können. Also es gibt eine Fülle von Materialien am Markt, und es ist schwer, einen Überblick zu behalten, aber vielleicht ist die gute Nachricht, dass wir versuchen, auch die wieder so ein bisschen zu entkomplizieren, sozusagen.
Man muss ja immer 2 Schritte vorausgehen, um dann wieder einen zurückzugehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch normal. Und das stellen wir ja auch in der Architektur fest, dass dort mittlerweile auch wieder mit Baumethoden gearbeitet wird, die man früher schon mal kannte, die man vielleicht zwischenzeitlich vergessen hat und die jetzt wieder hervorkommen.
Das dachte ich auch gerade, was Bernd auch gesagt hat. Irgendwie vor 2, 3 Jahren bin ich auf eine Architektur im Grenzbereich Deutschland-Frankreich gestoßen, die dann wieder ganz straight auf Holz und als Dämmmaterial Stroh verwendet haben. Und das durch verschiedene Aufbautechniken der Wand auf einmal wieder so ein Naturmaterial völlig im Trend liegt. Und da gibt es so viele negative Punkte über die letzten Jahre, wo man immer gesagt hat, das kann man nicht machen, da passiert das, da passiert das. Und dann mit einfachen Mitteln konnte man es doch wieder einsetzen. Also auch gerade dieser Trend wieder zum reinen Material, was auch damit zu tun hat, dass oft Komposite einfach schwerer Restmüll sind. Das ist einfach, kann man sich oftmals zwar schönreden, dass es die und die Eigenschaft hat, aber sobald es um das Recyceln geht, wird es dann schon wieder schwieriger, die Stoffe wieder zu trennen.
Um es mal kurz so zusammenzufassen vielleicht, diese Fülle an Materialien ist ja durch ja, die Anforderungen, die wir an sie gestellt haben, eigentlich entstanden. Ja. Früher hat man vielleicht die Basismaterialien gehabt und da haben die sich eher durch die Bearbeitungsart etc. unterschieden. Und irgendwann ist es eben durch auch eine unendliche Möglichkeit an Bearbeitungsmöglichkeiten, ne, ist dann diese Fülle, dieses große, vielfältige Portfolio entstanden, was zum einen Nachteile hat, dadurch, dass viele Materialkompositionen entstanden sind, die nicht sortenrein trennbar sind, aber natürlich mit Sicherheit auch ja, Materialien erforscht wurden, die zukunftsträchtig sind und worüber man sich dann freut, dass es jemand entwickelt hat. Darauf würden wir aber vielleicht im zweiten Schritt dann kommen, wenn wir über die Materialforschung sprechen. Was mich noch interessiert, ist so ein grober Abriss von Eigenschaften. Denn, keine Ahnung, Bernd, wenn du dich jetzt an ein Möbeldesign beispielsweise setzt, dann hast du ja eben diese unendliche Fülle an Möglichkeiten, das große Materialportfolio vor dir und musst Entscheidungen treffen. Vielleicht trifft man die aufgrund von der Wirkung der Materialien. Wie kann man da differenzieren?
Es ist natürlich immer die Frage, ob man so ein Produkt aus Eigenmotivation heraus entwickelt und entwirft oder ob es tatsächlich einen Auftraggeber gibt, der auch schon einen gewissen Background hat. Also eine Firma, die, ich sage mal jetzt, Akustikpaneele entwickelt, die wird einem natürlich ein gewisses Material erstmal vorgeben wollen. So, ne? Für mich ist es aber jetzt als Designer in meiner eigenen Arbeit eigentlich schon immer total wichtig, dass ich versuche, da auch einen neuen Weg zu beschreiten. Weil ich glaube, das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Es braucht ja irgendwie jedes Produkt im besten Fall, löst dieses Problem auf die bestmögliche Art und Weise. Das heißt, ich gucke mir das Material natürlich erstmal auf seine Eigenschaften an. Was kann das? Wie verhält es sich? Und Versuche dann vielleicht, wenn es mir gelingt, ist auch nicht immer so, ist nicht so einfach, dem Material vielleicht auch nochmal was Neues zu entlocken und wirklich seine Materialqualitäten wirklich so, also die wirklich auszuspielen. Dafür muss man sich so ein Material auch immer ganz genau anschauen und muss gucken, was es eigentlich wirklich kann und was es will. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Firmen schon seit Jahrzehnten mit dem gleichen Material arbeiten, aber sehr, sehr große sozusagen Scheuklappen anhaben und das Material immer nur auf die eine Art und Weise bearbeiten. Und ich finde es immer interessanter, auch mal so ein bisschen dann zu versuchen auszubrechen und zu gucken, ob man das Material vielleicht doch nochmal ganz anders verarbeiten kann. Und das ist so das Spannende an der Geschichte, um wirklich, das versuche ich natürlich, vielleicht kommen wir da später noch dazu, in dieser Projektreihe Material als Designimpuls, die ich jetzt auch schon seit über 10 Jahren an der Hochschule habe, da geht es genau um dieses Thema, nämlich Material erstmal für sich sozusagen zu erkunden, um dann auch wirklich die Qualitäten des Materials optimal rauszukitzeln.
Ja, ich glaube, da wollen wir tatsächlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Vorher hatten wir noch einen Punkt notiert, und zwar gibt es ja doch auch häufig irgendwie die Diskussion über Materialgerechtigkeit. Und vielleicht wäre die Frage so ein bisschen an euch beide noch, was ist das denn für euch? Also was ist ein materialgerechter Einsatz von Werkstoffen und auch Verarbeitungstechnologien?
Ich glaube, es gibt ja so mannigfaltige Materialien, das muss ich sehr allgemein beantworten. Man kann sich jetzt ein Material aussuchen und sagen, dieses Material A ist jetzt zum Beispiel, ach, nehmen wir mal, Bernd, da kannst du dich noch daran erinnern, in den Handstuhl, und zwar das Gestell von Milan. Und ne, wenn man jetzt hingeht und sagt, man will ein Gestell haben, und dieses Gestell, das ging damals über den Prototyp, dass man erstmal das Gestell baut, und dann wurde das aus einem Metallstab gefertigt, der massiv war. Der hatte nicht die Stabilität, wie wenn es ein Rohr gewesen wäre, aber wir hatten damals das Problem, also damals war das Problem, dass das Rohr zu biegen einfach jetzt einen kurzen Zeitraum nicht adäquat auszuführen war. Ich glaube, worauf ich da hinaus will, unabhängig jetzt von dieser Prototypensituation, ist, dass ich natürlich mir ein Material anschaue, was kann das Material und was kann es mir liefern. Was muss, wenn ich jetzt was auf jetzt in meinem Bereich auf den Roboter lege zum Fräsen und ich habe ein Material, das ständig flattert, da muss ich mit dem auch so arbeiten können. Da muss ich wissen, ist das richtige Material, dass ich das so bearbeiten kann oder nicht? Also ich schaue mir natürlich spezifisch die Eigenschaften an und was es mir geben kann. Und danach muss ich das kanalisieren oder kategorisieren, zu sagen, was sind die nächsten Schritte.
Ja, ich kann vielleicht auch nochmal sagen, also das Thema Materialehrlichkeit und Echtheit finde ich schon total wichtig, weil, also das ist einem vielleicht einem ganz einfachen Beispiel erklärt, wenn man so in den Baumarkt kommt und will sich eine neue Küchenarbeitsplatte besorgen und geht dann irgendwie zum Zuschnitt und sieht plötzlich diese wunderbare Granitplatte vor sich liegen, die aber eigentlich nur eine Fototapete ist. Ja? Und das muss ich sagen, das finde ich total schräg und finde ich irgendwie auch nicht ehrlich natürlich. Ich habe schon den Anspruch, auch in meiner eigenen Arbeit, aber auch in der Lehre, dass ich Studierenden dafür sensibilisiere. Letztendlich muss jeder die Entscheidung für sich treffen hinterher, welche Materialien er oder sie einsetzt. Aber für mich ist es wichtig, dass hinter Granit dann auch Granit ist und hinter Beton auch Beton ist. Und inzwischen gibt es natürlich ganz viele Kompositwerkstoffe. Zum Beispiel gibt es Betonoberflächen, da ist der Beton nur 2 mm stark und hinten dran ist eine Spanplatte. Ja, aber das merke ich dann, wenn ich das Material anfasse, wenn ich es dran klopfe, wenn ich es in der Hand habe spätestens, weil es natürlich nicht dieses Gewicht hat. Und das finde ich einfach, das finde ich sehr fragwürdig. Ja, und da versuche ich natürlich schon, oder es geht auch um Furnieroberflächen, solange es noch ein Echtholzfurnier ist, ist das toll und ist das natürlich auch sinnvoll, weil man dann nicht riesige Massivholz, keine Ahnung, Platten produziert, sondern wirklich nur mit der hochwertigen Oberfläche umgeht. Aber in dem Moment, wo das dann wirklich nur noch ein Bild ist, und gar kein echtes Material mehr ist. Und das ist inzwischen so raffiniert, also auch bei Oberflächen, Holzoberflächen, die Laminate sind und aber schon sogar eine 3D-Textur haben. Man hat eigentlich wirklich genau das Gefühl, als würde man Holz anfassen. Aber wenn man es richtig anfasst und wenn man drauf läuft, dann merkt man den Unterschied. Und ich finde, da sind wir als Gestalter, als Architekten, Designer schon gefragt, das auch unseren Kunden und in unserem Fall natürlich unseren Studierenden auch so ein bisschen näher zu bringen, dass es wichtig ist, auch mit den echten Materialien zu arbeiten, um überhaupt dann hinterher ein Gespür dafür zu bekommen, weil Holz fühlt sich einfach anders an als Kunststoff. Und wenn man Kunststoffoberflächen haben will, dann ist das okay, aber vielleicht hat man dann eine Unifarbe und kein gefaktes Holzfurnier.
Ich hatte mal 4 Jahre lang noch im Innenausbau neben dem Studium gearbeitet und da war die erste Baustelle, die hatten dann Holzoptikfliesen in der Küche. Und ich hätte das ganz furchtbar gefunden. Das sah alles falsch aus, von vorne bis hinten. Hat man damals natürlich gemacht wegen der Fußbodenheizung, aber dann habe ich mir auch, gerade da würde ich mich mit Bernd anschließen, dann Unifarben reicht. Aber so irgendwie so Pseudo-Holz, das ist ja nicht mal Holz, das ist ja nur, ich weiß nicht gar nicht, wie die das damals gemacht haben, ob das da drauf lackiert wird oder keine Ahnung. Ja. Dann ist auch die Frage, was ich sagen wollte, warum fühlt es sich denn anders an? Also so ein Laminat, obwohl er so nach Holz aussieht. Ich habe immer, das ist halt ein Kunststoff, der leitet Wärme anders oder der hat eine andere Oberflächenhaptik-Situation, als wenn ich ein Holz zuschneide. Also ich glaube, es mit dem Betrachter oder der Person, die das nachher fühlt, spürt das schon, ob es echt ist oder nicht. Also das kann man schon irgendwie rausfühlen dann. Zumindest wenn ich mal den direkten Vergleich habe.
Das hoffen wir zumindest, weil wir hoffen ja, dass auch nicht jedes Kind vielleicht damit groß wird, dass es keine echten Materialien mehr fühlt, sondern dass es noch lernt, wie fühlt sich denn ein Holz an oder wie fühlt sich ein Stein an und was sind die Unterschiede. Weil natürlich hat das auch Auswirkungen, wenn ich jetzt im Kindergarten irgendwie schon, ich nenne sie mal falsche Materialien oder unechte Materialien verbaue, dann lernt ein Kind ja auch daraus.
Ja, also ich glaube, das ist auch was jetzt wir als Gestaltende irgendwie als total selbstverständlich erachten. Zum einen die Materialechtheit. Ja, wenn ich an einer Klinkerfassade vorbeigehe, die nur dünne Fliesen auf Gewebeplatten und Polystyroldämmung geklebt sind, dann sehe ich das oder höre das, wenn ich gegenklopfe etc. pp. Wenn es echte Ziegel sind, ja, ein Verblendmauerwerk, was in sich auch selbst trägt zum Beispiel, dann hat es einen ganz anderen Eindruck. Und ich glaube, da hängt dann wiederum die Materialechtheit mit dem materialgerechten Einsatz auch zusammen, logischerweise, ja. Also, weil der Stein, der nur eine dünne Scheibe ist, der vielleicht von außen die Hülle gleichermaßen umschreibt wie ein echter Stein, der eine gewisse Tiefe aber auch hat und dann auch wieder zum Beispiel, keine Ahnung, einen Fenstersturz ausbilden kann, wenn man jetzt mal bei dem Beispiel bleibt. Das ist was ganz wichtig ist, auch für die Studierenden, zu begreifen, dass es eben eng verknüpft ist, die Echtheit und der gerechte Einsatz von Material. Das nur so als Ergänzung vielleicht noch, bevor wir zur nächsten Frage kommen.
Ja, vielleicht ist auch die gute Überleitung, dass es gerade bei der Materialforschung ja vielleicht auch nicht darum geht, Materialien unecht zu machen, sondern es geht darum, wirklich mit Materialien zu forschen in ihrer Form und in ihrem Einsatz. Und Bernd, da wollen wir, glaube ich, auf dich überschwenken und dich ein bisschen erzählen lassen, wie das denn überhaupt funktioniert. Du hast eben schon erzählt, dass ihr in der Projektreihe Material als Impuls dort an die unterschiedlichen Materialien auch herangeht und das dort in Form des Innenarchitekturstudiums dann auch begreift und damit spielt, damit kreativ werdet. Vielleicht kannst du uns davon einfach ein bisschen berichten, was ihr dort so macht.
Ja, also diese Projektreihe, die gibt es jetzt seit über 10 Jahren. Ich habe die, glaube ich, 2009 oder 10 begonnen und einfach aus meinem Impuls und aus meinem Gefühl heraus, dass wir eine gewisse Innovation einfach auch brauchen jetzt in dem Fall im Möbeldesign, auch in der Innenarchitektur. Es ist so, also ich bin jahrelang schon auf die Möbelmessen gegangen, nach Mailand und nach Köln und überall und war eigentlich oftmals total enttäuscht, weil das reine Verkaufsmessen sind und weil es so viele Produkte gibt, die einfach genau gleich aussehen wie dieses Produkt am Nebenstand. Also es gibt so viele MeToo-Produkte, die eigentlich unsere Disziplin nicht richtig weiterentwickelt haben. Und wenn man mal so ein bisschen auch historisch nochmal zurückguckt und sich so ein bisschen jetzt gerade im Möbeldesign umschaut, dann sind wirklich innovative Produkte und Raummodule, Möbel, die sind allermeistens auch mit einem neuen Material oder mit einer neuen Herstellungstechnologie verbunden. Und das ist genau das, was ich eigentlich besonders interessant finde. Ich glaube, da sind wir als Gestalter auch in der Verantwortung, einfach auch immer mal einen Schritt weiter zu denken und nicht nur an den 5000. Stuhl zu machen, der ein klein bisschen anders aussieht als die anderen. Also so richtige, also ich sage jetzt einfach mal, kennt jeder, Tonet-Stuhl war eine totale Sensation. Zum einen, weil es der erste industriell hergestellte Stuhl war, aber zum anderen auch, weil er eine ganz neue Technologie benutzt hat, nämlich dieses Biegeverfahren, dieses Buchholzverfahren. Und deshalb war er so innovativ und konnte dann als Stuhl auch in vielen Einzelteilen gefertigt werden, die leicht zu transportieren waren, zusammen. Einfach im Prinzip der Vorläufer von den heutigen IKEA-Möbeln, wenn man so will. Ja. Und genau das hat mich eigentlich vor 10, 15 Jahren dann auch dazu gebracht, gedacht, Mensch, eigentlich müssen wir ein Projekt aufsetzen, was sich genau darum kümmert. Und das Besondere daran ist tatsächlich, dass wir das immer in Verbindung mit einem Industriepartner machen. Und ich suche mir diese Industriepartner. Das ist eigentlich mit die anstrengendste Aufgabe, den richtigen Partner zu identifizieren, der Lust auf so ein Projekt hat und der auch eine gewisse Offenheit mitbringt. Eine Offenheit, um auch wirklich mal experimentell mit dem Material umzugehen. Oftmals ist es so, die haben dann eine eigene Entwicklungsabteilung, die sagen, wir haben schon alles gemacht, wir kennen unser Material in- und auswendig und wir haben das schon komplett ausgereizt. Und die sind dann erstmal ganz skeptisch, wenn Studierende dieses Material in die Hand bekommen und völlig unvorbereitet und naiv an das Material rangehen. Und plötzlich kommen aber Dinge raus, da haben die alle gar nicht mit gerechnet. Und das ist das Besondere an diesem Projekt eigentlich. Also es ist auch so, wir fahren immer zum Hersteller hin, wir gucken uns die Technologie genau an, wir versuchen auch wirklich diese Produktionsprozesse genau zu verstehen. Dann bekommen wir im nächsten Schritt eine riesen Palette, je nach Material, von Material geliefert an die Hochschule. Und das ist auch immer schön für die Studierenden, weil das gibt es natürlich dann kostenfrei und das ist erstmal natürlich für alle super. Und dann gibt es aber überhaupt keine thematische Vorgabe. Also es ist nicht so, dass ich dann sage, so Leute, jetzt dieses Semester Thema Stuhl oder Thema Trennwand, sondern die ersten 6 Wochen im Projekt wird einfach gnadenlos dieses Material erprobt und getestet und geschnitten und gekocht und gedämpft und gelasert und alles, was man sich vorstellen kann. Also da ist schon alles Mögliche passiert. Es gab schon Leute, die haben dann irgendwie mit dem Sandstrahlgebläse draufgehalten oder andere, die haben es mit dem kochend Wasser übergossen und die nächsten haben ihre WG genervt, weil das tagelang in der Badewanne lag. Und also es gab die verrücktesten Dinge. Und dann kristallisiert sich eigentlich nach 5, 6 Wochen, spätestens mit ganz, ganz vielen Materialexperimenten, kristallisiert sich etwas heraus. Dann finden die Studierenden eine besondere Qualität des Materials heraus und plötzlich sagt das Material eigentlich, hey, ich könnte vielleicht eine Leuchte werden oder ich könnte vielleicht ein Stuhl werden oder vielleicht könnte ich ein Fußbodenbelag werden. So, ne? Und das ist eigentlich das Spannende. Wir sind dann immer in Kontakt mit der Firma, wir haben Zwischenpräsentationen, die kommen dann. Und das Ziel ist einfach, dass wir dann zum Abschluss wirklich funktionsfähige 1:1 Prototypen herstellen und die dann zum Abschluss der Firma präsentieren. Und das ist immer hochspannend, weil es zum einen natürlich eine Präsentation von einem echten Kunden ist und zum anderen natürlich auch die Chance bietet für die Studierenden, wirklich mit der Industrie in Kontakt zu kommen. Und das ist zwar nicht die Regel, aber es gibt immer wieder Fälle, wo die Firma dann tatsächlich sagt, oh, das ist so interessant für uns. Wir können uns vorstellen, das tatsächlich seriell herzustellen, dieses Produkt. Also es ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Und dann kriegen die Studierenden einen Lizenzvertrag und freuen sich, dass sie im Studium schon so ein Projekt realisieren konnten. Also das ist schön. Das ist wie gesagt nicht die Regel, aber wir hatten jetzt gerade beim letzten Projekt, was wir mit einem niederländischen Hersteller gemacht haben, da ging es um biobasiertes Material. Und zwar Hanf in Verbindung mit einem Bioharz, der das gebunden hat, was dann verpresst wird. Also es ist ein komplett kompostierbares Material. Und da war es tatsächlich so, dass 2 Projekte am Schluss so überzeugend waren, dass diese Firma in den Niederlanden jetzt gerade daran arbeitet, die auch wirklich in die Serie zu nehmen. So. Genau. Und das versuche ich eigentlich, also das ist immer ein Projekt, was in den höheren Semestern läuft, aber ich versuche das auch direkt im ersten Semester anzustoßen. Ich unterrichte im ersten Semester in der Innenarchitektur eben das Fach Objektdesign oder Möbeldesign. Und vielleicht kleines Beispiel, wir haben jetzt gerade ein Projekt, das nennt sich Latte Deluxe. Es geht um die einfache Dachlatte. Und die Studierenden kommen an und fangen ihr Studium an und denken so, jetzt wollen wir erstmal richtig was designen, so was ganz Cooles designen. Und das muss schick aussehen und das muss einfach ein richtig cooles Teil werden. Und da geht eigentlich der Prozess schon los, dass man denen dann sagt, ja, darum geht es jetzt im Moment eigentlich gar nicht, sondern hier habt ihr mal einen Bund Dachlatten und jetzt guckt erstmal, was diese Dachlatten so können. Und das ist erstaunlich, was da jetzt auch in diesem Semester wieder passiert, aus so ganz einfachen Dachlatten, die jeder irgendwie erstmal geringschätzend sozusagen anschaut. Da kommen plötzlich ganz spannende Sachen raus. Also, dass man das Material schlitzt und plötzlich wundersamerweise eine Dachlatte 3D verformen kann oder heiß macht und dann plötzlich biegen kann oder mit anderen Materialien kombiniert, plötzlich Verbindungselemente entwickelt, die mit einem Kunststoff sind oder mit einem 3D gedruckten Teil und man kann plötzlich die Dachlatte zu einem wirklich wunderbaren Baumaterial machen. Und ich glaube, so, was mich einfach interessiert, ist dieser Aha-Effekt auch bei den Studierenden, dass die so sehen, oh Mensch, wir fangen ja eigentlich mit einem ganz schnöden Material an und wenn wir verstanden haben, dass da trotzdem unglaubliches Potenzial drin liegt, was wir nur erforschen müssen. Und ich glaube, das ist hoffentlich so auch für andere weitere Projekte in der Innenarchitektur, auch in der Architektur, so ein bisschen so ein Augenöffner. Und meine Hoffnung ist einfach, dass die dann hinterher so ein bisschen sensibler mit Material umgehen.
Das klingt sehr, sehr spannend. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass das auf jeden Fall was bringt. Wir haben im zweiten Semester, ich weiß nicht, ob ihr euch an das Projekt vielleicht erinnert, am Holzturm so eine Intervention gemacht. Also da war ich selbst im zweiten Semester. Und das hat mich auch irgendwie sehr nachhaltig geprägt, weil wir dort eben auch aus den Dachlatten eigentlich einen Raum geschaffen haben, der so ein fließender Raum im Endeffekt war, aber trotzdem im Außenraum ja abgesteckt hat, wo man sich befindet und hat so ein bisschen Orientierung geschafft. Das war irgendwie cool und das hat Spaß gemacht und das hat auch Lust auf mehr gemacht. Und ja, und ich glaube, das muss man sich auch manchmal wieder vor Augen führen, dass eben nicht so das Komplexe und irgendwie Zusammenbringen von allen möglichen Materialien das Entscheidende ist, sondern manchmal reicht es auch, wenn man mit wenigen Mitteln oder einfachen Materialien da herumexperimentiert und zu seiner Lösung kommt. Ich finde das sehr, sehr spannend, was ihr macht, weil ich glaube, das ist was man später vielleicht auch nicht mehr so macht. Also gerade das Thema Material als Impuls, dass man von dem Material ausgeht und das versucht weiterzuentwickeln bzw. anders zu verwenden. Später wird es wahrscheinlich so sein, dass man eher nach einem Material Ausschau hält, was zu dem passt, was ich eigentlich umsetzen möchte. Oder würdet ihr sagen, das ist später schon noch so ein Punkt, wie man auch an Aufgaben rangehen kann?
Ich denke, in der Innenarchitektur ist es natürlich insofern einfach nochmal ein bisschen komplexer, weil da natürlich ganz verschiedene Materialien plötzlich aufeinandertreffen. Ja, also da kann man sicherlich, muss man nochmal anders herangehen. Nichtsdestotrotz finde ich auch, egal ob Architektur oder Innenarchitektur oder Design, die Grenzen sind sowieso total fließend. Ja? Also ich glaube, diese Grenzen zwischen auch der Architektur und der Innenarchitektur, die gibt es eigentlich gar nicht. Und ich glaube, dass es trotzdem auch in diesem Entwurfsprozess extrem wichtig ist, schon im Voraus sich über Materialqualitäten und Oberflächen natürlich Gedanken zu machen. Das ist einfach ein elementarer Bestandteil des Entwurfsprozesses. Ich finde es immer ganz grauslich, wenn Architektur erstellt wird, sage ich jetzt mal, oder wenn es eine Architektur gibt und dann heißt so, und jetzt können die Innenarchitekten kommen und können die Wände schön machen oder die Möbel reinpacken, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, also wenn das nicht Hand in Hand geht und wenn das nicht von vornherein ein gemeinsamer Entwurfsprozess ist, der sich auch schon im ganz frühen Stadium wirklich mit dem ganzheitlichen Konzept von der Statik, von der Struktur hin bis zum Innenraum und der Innenraumatmosphäre, wenn sich das nicht sauber verzahnt, dann gibt es wenig Beispiele, die in meinen Augen so richtig erfolgreich sind. Ja? Also von daher glaube ich schon, dass dieses Material, also wir Innenarchitekten, wir planen ja eigentlich tendenziell immer von innen nach außen und die Architekten immer von außen nach innen, aber das ist auch so eine Das ist auch so eine Plattitüde, die eigentlich so einfach nicht stimmt. Ich glaube, erfolgreich wird es dann, wenn wir einfach von Anfang an zusammenarbeiten und in beide Richtungen denken.
Ich finde, wenn man das jetzt mal vom Material kurz weglenkt, ich finde, das ist auch, dass wir jetzt von der Innenarchitektur bei einem Architektur-Podcast sitzen, ist schon so ein Schritt. Das finde ich schon ganz cool, dass man da interdisziplinärer wird, weil ich habe auch das Gefühl, wir laufen so parallel, aber nur die Studierenden, weil wenn ich jetzt wiederum sehe, also ihr wart mal an der Hochschule Mainz, seid ja jetzt immer noch irgendwie da, wie oft ich mit dem Sebastian Dries zu tun habe oder er mit mir und wir uns gegenseitig helfen, da gibt es ja schon die Verzahnung eigentlich, aber dann verliert sich das aus irgendwelchen Gründen wieder. Ich habe keine Ahnung, woher das jetzt kommt, ob das dann irgendwie, ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären, es ist nur schade letzten Endes.
Aber es ist auch was, was wir im Beruf feststellen. Also gerade, also wir arbeiten beide im Architekturbüro und dort steht bei uns irgendwann auch auf der Agenda Farb- und Materialkonzept. Und dort ist es natürlich dann auch entscheidend, dass nicht nur Farben irgendwie durchgängig durch ein Gebäude geplant werden, um Orientierung zu schaffen, sondern dass vielleicht auch Materialien eine Rolle spielen und nicht nur eine Rolle spielen, sondern einfach auch mitgeplant werden und mitgedacht werden. Und ja, genauso wie eine Farbe sich wie ein roter Faden durch das Gebäude ziehen können.
Ja, und leitend sein können. Also Materialien können ja auch bestimmte Strukturen vorgeben im Gebäude, je nachdem, wie man die einsetzt. Farbe natürlich auch, aber auch Materialien, klar.
Oder Stimmung erzeugen. Oder ich weiß nicht, es kann ja sehr unterstützend wirken oder es kann auch komplett konträr wirken zu dem, was man vielleicht im Raum davor hatte. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt sehr, sehr unterschiedliche Konzepte. Und ich glaube, da macht gerade das, was ihr berichtet, total Sinn, dass man einfach zusammenarbeitet und das Gebäude zusammen erschließt.
Wie ist dann eure Erfahrung? Ihr seid beide im Architekturbüro. Seid ihr reine Architekturteams oder seid ihr gemischt oder wie ist das?
Ja, ich würde behaupten, es kommt aufs Projekt drauf an. Also im Büro sind wir ein reines Architekturteam.
Architektur und Stadtplanung, ja, genau.
In den Projekten ist es natürlich so, dass man auch häufig mit anderen Fachplanern dann halt noch zu tun hat. Und da ist natürlich schon immer so auch der Wille da, dass man zusammen das Gebäude entwickelt und nicht erst die Architektur und dann kommt alles andere. So.
Also ich habe die Erfahrung direkt nach dem Studium gemacht, in meinem ersten Job, so dass ich da tatsächlich in ein Team gekommen bin, in dem extrem interdisziplinär, transdisziplinär gearbeitet wurde. Also es war einfach ein Team aus Architekten, Innenarchitekten, Produktdesignern, Kommunikationsdesignern. Und ich habe das als unglaublich bereichernd empfunden, so, weil einfach da jeder so seine Kompetenzen einbringen konnte und trotzdem hat man an einem gemeinsamen Projekt gestrickt. Ich glaube auch, dass wir das an der Hochschule noch viel stärker hinbekommen müssen, dass wir noch viel mehr diese interdisziplinären Projekte brauchen. Ich habe es jetzt gerade wirklich an einem verrückten Projekt wie diesem Fasnachtswagen am eigenen Leib wieder spüren können. Und es war unglaublich bereichernd, was da passiert ist. Also auch der Austausch unter den Kollegen. Wir hatten zum ersten Mal ja einen Austausch nicht nur zwischen Architektur und Innenarchitektur, sondern auch jemand von der Wirtschaft dabei. Und am Anfang haben alle gedacht, wieso brauchen wir jetzt jemanden aus der Wirtschaft? Aber das war total bereichernd. Also da kamen einfach nochmal ganz andere Impulse mit rein. Und eine ganz andere Sichtweise. Also ich glaube, es tut unserer Hochschule gut, wenn wir mehr solche Projekte und Kurse machen. Weil das Berufsleben in meiner Wahrnehmung sieht hinterher auch nicht anders aus. Also es ist genau so. Und die spannendsten Ergebnisse, die ich von studentischer Seite in den letzten Jahren, ich bin jetzt auch schon seit 16 oder 17 Jahren an der Hochschule, an die ich mich erinnern kann, das waren immer die, an der auch mehrere Disziplinen beteiligt waren. Weil da plötzlich was ganz Neues entstanden ist. Weil man nicht mehr so in seiner eigenen Suppe gerührt hat, sondern tatsächlich mal noch einen Impuls von außen bekommen hat. Also führt uns jetzt ein bisschen weit weg vom Material, aber ist nur so ein bisschen mein Gefühl. Also an der Stelle können wir noch ein bisschen nachbessern an der Hochschule.
Und man muss aber auch für Menschen, die oder Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht die Hochschule Mainz nicht so gut kennen, natürlich auch nochmal hervorheben, dass wir dort die unterschiedlichen Disziplinen auch haben und dass dort grundsätzlich auch die Möglichkeit besteht, dass man da auch zusammenarbeiten kann. Und das ist ja auch schon mal eine große Qualität auch von der Hochschule.
Ich würde sagen, wir schieben den letzten Themenblock noch an, denn Sascha, wir haben auch noch ein paar Fragen zu deinem Fachgebiet. Digitale Fertigung, vielleicht starten wir damit einfach. Was reizt dich denn daran?
Bei mir war das auch so, es hat damit angefangen, schon in der Schreinerlehre. Klar geht man im ersten Lehrjahr hin und arbeitet man mit so ganz normalen analogen Geräten. Das ist schon spannend und da braucht man auch ein bisschen Fingerfertigkeit dafür. Das muss man sich antrainieren. Manche Leute haben ein bisschen mehr Talent, manche weniger. Manche müssen ein bisschen mehr dafür arbeiten, manche weniger. Aber ich hatte das Glück, dass ich in der Schreinerei gearbeitet habe. Der damalige Chef, der hatte, sagen wir so, der war sehr innovativ unterwegs und hatte sich zu seinem Zeitpunkt auch schon eine CNC gekauft. Das war für so einen kleinen Betrieb, wo wir waren, eigentlich, das war mehr oder weniger wahrscheinlich Wunsch und Spielzeug ein bisschen für ihn. Aber ich habe das Ding gesehen und dachte mir, ach, jetzt kann ich da einfach so einen Kreis ausfräsen, der ist auch noch kreisrund. So, ich kann aber auch ein Rechteck, ich könnte auch Verbindungen damit machen oder ich kann, da ist Dübellöcher hier, dort was einfräsen. Das war verrückt. Also ich fand solche Maschinen immer faszinierend, habe auch in meiner Lehre immer wieder versucht, diese Maschinen in meine Möbelstücke, oder in den Übungen einzubauen. Das war nicht immer gewollt von der Lehre aus, aber ich habe das dann noch immer wieder versucht. Und was mich so antreibt an dieser ganzen digitalen Fertigung ist, es sind Sachen möglich, die analog manchmal schwer umzusetzen sind. Es gibt da verschiedene Bereiche, finde ich. Also man kann natürlich über Massenfertigung jetzt reden. Da bin ich ganz weit von entfernt oder die Hochschule Mainz ist da ganz weit von entfernt. Das ist auch nicht das Ding, wo man hin möchte. Aber wenn ich jetzt durch verschiedene Messen gehe, ich gehe nach Eindhoven auf die Designmesse, da werde ich da immer irgendjemand finden, der mit einem Roboter gerade irgendwie, keine Ahnung, Carbonfasern in so einer Vase zusammenstrickt. Und man denkt sich so, verrückt. Das geht halt einfach. Naja, das ist halt einfach, da ist jemand, da hat irgendjemand was programmiert und da fährt die Carbonfaser durch ein Epoxidharzbecken durch, fädelt es an ein paar Schrauben auf und eine Stunde später ist da ein Gebilde. Und die Möglichkeiten sind so mannigfaltig. Es hat Grenzen, es hat alles seine Grenzen, aber eigentlich auch immer so ein unglaublicher Impuls zum Weiterentwickeln. Ich glaube, es bietet mir einfach unglaublich viel Spielraum. Es gibt eine schöne Spielwiese, in der ich mich sehr wohlfühle.
Vielleicht kannst du noch kurz berichten, was versteht man denn grundsätzlich unter digitaler Fertigung oder wofür wird das auch verwendet?
Ja, das digitale Fertigen wird natürlich, was steht man darunter? In erster Linie sagt man, man zeichnet mit einem Programm ein Objekt, das kann 2D oder 3D sein und gebe diese 2D-Daten in ein weiteres Programm, das ist ein sogenanntes CAM-Programm. Und dieses CAM-Programm, mit dem kann ich Bahnfahrten generieren zum Beispiel. Das muss nicht immer ein CAM-Programm sein, aber die Prinzipien sind immer gleich. Und diese Bahnfahrten werden dann auf eine Maschine übertragen und diese Maschine fährt dann je nach deren Disziplin diese Bahnfahrt ab. Also wir haben vorhin mal das Thema Laser gehabt. Ein Laser ist nichts anderes wie eine digitale Fertigungsmaschine, wie eine CNC, bloß dass halt ein Laserkopf vorne drauf ist. Und somit kann ich relativ schnell Architekturmodelle machen, wie ihr das alles in eurem Studium auch kennengelernt habt. Ich kann das aber genauso gut mit der CNC machen, ich kann das genauso gut mit einem Roboter machen, ich kann aber jetzt auch inzwischen Zeit können wir riesengroße Objekte 3D drucken. Das heißt, digitale Fertigung heißt im Endeffekt, dass ich meine Gedanken, die ich vorhabe, also ich kann relativ schnell komplexe Bauten, glaube ich, herstellen. Ich würde es mal in Anführungszeichen setzen, dieses relativ schnell, da kann ich noch ein bisschen später drauf eingehen, weil relativ, es ist nicht immer schnell. Also nicht dass, ich glaube, es ist immer so abhängig vom User am Schluss. Also ich weiß nicht, ob ich zu viel von wegnehme, aber egal, ich erzähle es jetzt einfach mal. Also wenn ich jetzt, ihr seid auf mich gestoßen wegen diesen kleinen 10x10 Wandtäfelchen, die wir gemacht
haben. Genau, vielleicht müssen wir da berichten, was dort an der Wand hängt. Oder vielleicht kannst du uns kurz einfach beschreiben, was dort an der Wand hängt, was wir gesehen haben.
Ja. Also der Grundgedanke, also an der Wand hängen so 10x10 und ungefähr so 2 cm hohe 3D gedruckte Panels mit verschiedenen Oberflächenqualitäten, mit verschiedenen Herstellungsprozessen der Oberfläche. Und darum ging es um einen kleinen Kurs, den ich machen durfte, der nennt sich Form und Oberfläche. Das ist ein Mastermodul bei uns in der Architektur und da müssen die Studierenden innerhalb von 20 Stunden was lernen. Das kann auf verschiedene Art und Weise gehen. Ich habe mir halt überlegt, ich möchte was machen, wo ich auch ein bisschen Spaß dran habe und wo ich auch ganz gut bin drin. Und habe mir gedacht, was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist oftmals, dass wenn Studierende zu mir kommen, die sagen, Sascha, ich möchte gern was 3D drucken. So, ja, ich habe hier eine Datei. Und dann denkt man sich, ja, da kommt die Datei, ich schmeiße die schnell in den 3D-Drucker und 5 Stunden später ist das Ding da. Die Wahrheit ist aber die, ich schaue mir die Datei an und sage, welche Skalierung ist das? Welcher Maßstab? Und dann sagen die 1 zu 50, ich weiß nicht, was das Original ist, was ist schon skaliert? Nee. Die 3D-Objekte sind nicht geschlossen, die sind offen. Ich habe ein Problem damit, dass das 3D-Programm erkennt. Das ist zu dünn, das ist zu dick. Es gibt ganz viele Probleme, die ich mit Studierenden erstmal durchgehen muss. Und dann merken die auf einmal, ah, das ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja gar nicht so Plug and Play, wie das eigentlich mir vorgestellt habe. Zunächst bedarf einen gewissen, es bedarf einen gewissen Input, wo ich einfach benötige, um mich da, sagen wir mal, sicher drin zu bewegen. Und mein Gedanke war, wenn ich mich jetzt auf einschlägigen Seiten oder mit Leuten unterhalte, die sich sehr tief in diese Materie eingearbeitet haben, in Parametrik, parametrische Formen entwickeln, also ich gebe bestimmte Eigenschaften, Inputs in Computerprogramme ein, dadurch entstehen zum Beispiel parametrische Formen, wie man es so, wenn man jetzt bei den üblichen Bilderseiten auf der Internetseite durchgeht, dann findet man ja sofort super tolle Sachen. Wenn man mal wirklich tiefer in diese Sache einsteigt, merkt man, dass es geht relativ schnell in eine Richtung, wo ich nenne es jetzt mal im Positivsinn, ein Nerd sein muss. Also ich muss mich da richtig, richtig tief einarbeiten, wie dieses Programm funktioniert, um am Schluss ein Ergebnis zu bekommen. Und wenn ich jetzt mal von der Beobachtung her unsere Studierende anschaue, da gibt es schon mal alle 2, 3 Semester so jemanden, der da richtig tief einsteigt. Und dann gibt es ein paar Leute, die sind super gut da drin, aber so tief wollen die gar nicht einsteigen. Und dann gibt es die ganz normalen. Und das meine ich alles positiv übrigens, das sollte jetzt nicht negativ klingen. Aber da gibt es die Leute, die halt einfach auch sagen, ah, das Digitale ist gar nicht so mein Ding, ich hätte einfach nur gern das Ergebnis. So, langer Anlauf, und das war der Grund, warum ich gesagt habe, wir gehen jetzt mal anders vor. Ihr entwickelt analog eine Oberfläche und die werden wir dann später 3D einscannen und sie dann auf den 3D-Drucker schicken. Was war vorher, also vorher, der normale Weg wäre jetzt gewesen, ich muss sehr viel Zeit investieren in ein 3D-Programm, was mir vielleicht nicht viel Spaß macht, um nachher ein mittelgutes Ergebnis zu bekommen. Oder ich gehe anders hin und sage, ich gehe erstmal hin, was macht mir Spaß, was macht uns allen Spaß, mit den Händen zu arbeiten, mit dem Material direkt anzufassen, also alles in diese Richtung zu gehen. Das, was ihr zum Beispiel da gesehen habt, die mussten damals über, die haben einfach, ich habe einfach gesagt, ihr geht durch die Welt, schaut euch mal um, was ihr findet und diese Sachen, da macht ihr ein Assembly draus, schaut ihr mal, wie ihr die zusammenfügen könnt und dann scannen wir das mal ein, schauen, was für eine Oberfläche. Baumrinde, keine Ahnung, jemand Gummibärchen genommen oder manche haben dann eine Ananas irgendwie malträtiert, haben daraus irgendwas gemacht. War alles dabei und das war mal spannend zu sehen, weil die haben auf einmal gesagt haben, wenn ich jetzt diese Oberfläche 3D generieren hätte müssen in einem Programm, die wären nie dorthin gekommen. Sehr. Und dann muss man sich immer überlegen, das ist meine Meinung, wenn ich, welches ist der beste Weg für mich? Wenn ich jetzt nur für ein Rendering eine super Fläche brauche, muss ich mich da tagelang in ein Zimmer einschließen, um Parametrik zu verstehen? Oder muss ich mir einfach etwas analog bauen und es dort reinsetzen? Und wenn ich die digitale Version brauche, brauche ich es noch 3D-Scannen. Und 3D-Scannen ist super einfach heutzutage. Da gibt es Apps, die kosten nichts großartig. Nach 5 Minuten hat man einen super Scan. Und das ist natürlich vor 10 Jahren noch eine andere Geschichte gewesen, aber jetzt ist es wirklich super einfach. Und ja, das war einfach der Grundgedanke dahinter, den Menschen, den Studierenden nochmal einen anderen Weg zu zeigen, wie man auch an Ergebnisse kommen kann. Das mag nicht immer der Beste sein, aber es ist eine Option.
Es geht ja auch darum, die Werkzeuge kennenzulernen. Und das merkt man auch, finde ich, so, wenn man sich jetzt die heutigen Wettbewerbe auch in der Architektur anguckt, dass da häufig auch Modellfotos einfach als Visualisierung hinterlegt sind, die vielleicht nochmal ein bisschen überarbeitet sind, aber die grundsätzlich erstmal mit der Hand gefertigt wurden. Mag das aus Zeitgründen oder auch aus Gestaltungsgründen sein. Ja, das habe ich auch schon festgestellt, dass da so diese Kombination aus dem Technischen und dem Manuellen doch auch wieder sehr im Fokus steht. Das finde ich irgendwie spannend und ich glaube, es ist total wichtig, dass man das als Werkzeug betrachtet und nicht entweder das eine oder das andere betreibt.
Ich glaube auch, um das noch zu ergänzen, dass es wichtig ist, die digitalen Werkzeuge zumindest in der Basis zu begreifen, weil sonst eben sowas entsteht, wie dass du, Sascha, die 3D-Modelle nochmal nachbearbeiten musst, damit sie überhaupt baubar sind. Ja, ich tue mir immer schwer damit, dass dann, oder andersrum gesagt, ich glaube, es ist wichtig, beides zu begreifen, wenn man analog jetzt beispielsweise ein Modell baut. weiß ich nicht, von einem Stuhl oder von einem Gebäude, dann merkt man, ist jetzt irgendwie die Wand stabil genug, um die Decke zu halten, oder sind die Stuhlbeine jetzt zu dünn und ich kann mich gar nicht draufsetzen, weil der Stuhl in sich zusammenfällt, ja, um nochmal auf das Beispiel eben zurückzukommen. Und wenn man es 3D baut oder erstmal 3D baut, und dann auch herstellt, dann fällt einem das vielleicht gar nicht so auf. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, das zu begreifen und auch umsetzen zu können dann später. Und von daher begreife ich eigentlich immer die digitalen Werkzeuge und auch die digitale Fertigung als Zusatz sozusagen, um auch neue Möglichkeiten herauszufinden und um vielleicht auch herauszufinden, was nicht funktioniert. Wie ist es in deinem Alltag? Also wie findet die Forschung da an der Hochschule Mainz statt? Erzähl uns dazu doch einfach noch ein bisschen was.
In erster Linie ist es ja auch so, das ist ja auch ein endloses Thema, wo man in welchem Bereich jetzt forschen kann und mit welchen Geräten man da in irgendeiner Form arbeiten kann. Wenn es nach mir geht, können wir noch 30 weitere Geräte einkaufen, fände ich auch toll. Ich glaube, Forschung findet statt, dass es halt auch immer einen Impuls geben muss. Und bei uns gab es in den letzten Jahren, so wie es Bernd vorgeschrieben hat, der sucht zum Beispiel einen Hersteller, der bestimmte Materialien anbietet. So haben wir in den letzten Jahren Problematiken gesucht, die wir nicht direkt lösen konnten. Wir hatten zum Beispiel unser erstes großes Forschungsprojekt war zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass wir komplexe 3D-Objekte, also es ist nicht nur einfach ein Würfel oder eine Pyramide, sondern wirklich ein kristallines Objekt, das in keinster Weise spiegelbar oder irgendwas ist, sondern einfach sehr, 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 sehr komplex ist. Wie kriegen wir das hin, dass wir das in einem Computerprogramm so zusammenfügen können, dass wir verschiedene Fügungsmethoden einbringen können und gleichzeitig abwickeln können für die Produktion? Das ist in erster Linie ist es immer eine Fragestellung, die ist unglaublich komplex in unserem Ding, aber in der Realität ist es etwas, was täglich passiert, bloß nicht in dieser hohen Komplexität. Wir suchen natürlich einerseits unsere Herausforderungen, wir suchen aber auch in der Wirtschaft mit Leuten zu sprechen, zu sagen, was sind eigentlich euer Problem gerade? Was würde euch denn euren Arbeitsalltag erleichtern? Und da ist immer der Austausch, der interdisziplinäre Austausch mit anderen Firmen sehr, sehr wichtig. Klar, das waren jetzt oftmals Schreinerfirmen, es gab aber auch schon Kontakte zu Steinverarbeitungsfirmen oder zu kunststoffverarbeitenden Firmen, das ist nicht das Thema. Tatsächlich gibt es aber mit jedem dieser Bereichen immer ein Problem, was es zu lösen gibt, und da suchen wir einfach gerne drin. Oder wir haben selber ein Problem und besprechen mal mit anderen drüber und sagen, wie macht ihr das denn eigentlich? Und sagen, wir machen es eigentlich so. Und dann denken wir, können wir es nicht viel besser machen, wenn das so und so läuft? Ja, dafür gibt es aber jetzt keine Anwendung. Und dann könnten wir jetzt zum Beispiel eine Anwendung generieren. Das heißt, wir entwickeln ein Programm oder wir entwickeln eine Systematik dafür. Siehe unser Endoframe, nachdem wir unser erstes Objekt, was so komplex war, unglaublich uns schwer getan haben beim Aufbauen, was von der digitalen Welt in die Steinzeit zurückgeschmissen worden ist, wie der Klaus es immer so gerne sagt, wo er auch mit Recht hat in irgendeiner Form, weil es dieses Zusammenbauen war so komplex. Wir mussten da, also am Schluss war das ein Drama im Prinzip fast schon, haben aber gewusst, hätten wir da unten drunter eine Konstruktion gehabt, die uns hilft, das aufzubauen, dann wäre das gar nicht so schlecht gewesen. Das war jetzt genau der Weg andersrum. Wir haben die Idee gehabt, sind dann mal verschiedene Firmen zu und haben gesagt, ja, das wäre natürlich interessant, wenn man das so und so bauen könnte. Haben dann ein sogenanntes ZIM-Projekt wieder gestartet und mit der Firma Becher Bergmann in Köln haben wir dann zusammen den Endoframe entwickelt. Und der steht jetzt heute, ein Beispielbauteil steht jetzt heute in der Bibliothek oben, das wiederum auch daraus entstand, einfach eine Problematik zu suchen mit anderen Leuten zusammen.
Ich glaube, so aus meiner Sicht vielleicht mal ganz kurz ergänzt, was ich einfach total bereichernd finde, ist, dass ich, und deshalb ist es ganz schön, Sascha, dass wir hier zusammensitzen, ist, dass die beiden Bereiche sich einfach total gut ergänzen. Also ich meine, dieses Robolab, was der Sascha jetzt da auch leitet, das ist erstmal eine Forschungseinrichtung, zusammen mit dem Klaus Teltenkötter, mit dem Professorenkollege. Aber die Erkenntnisse, die daraus sich ergeben, die spielen natürlich auch eine Rolle in unserer Lehre und auch in meinen Material- als Designimpulsprojekten. Das heißt also, die Möglichkeiten, die wir da haben, die vergrößern extrem unseren Horizont. Und natürlich muss man Verständnis dafür haben. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, Sascha, dass du einen handwerklichen Background hast, weil du natürlich auch immer die Dinge zusammenbringst. Also wie wir das vorhin schon mal gesagt haben, also das rein Digitale braucht auch immer noch diese handwerkliche Komponente, um wirklich die Dinge dann auch funktional zu machen und gut baubar zu machen und so weiter. Und für uns ist es ein totales Geschenk, dass wir bei diesen Materialprojekten dann auch immer wieder auf diese Technologie zurückgreifen können. Also ich weiß nicht, wie der Roboter gesteuert wird, aber ich weiß, was er kann. Und ich kann natürlich dann in dem Moment den Studierenden auch sagen, hey, ihr habt jetzt hier gerade was rausgefunden. Ich glaube, ihr solltet euch mal mit Sascha in Verbindung setzen, weil ich glaube, der kann mit euch den nächsten Schritt gehen. Und jetzt haben wir gerade vorhin, hatte ich kurz beschrieben, dieses Projekt, was wir gerade gemacht haben mit dieser niederländischen Firma, da war es in der Tat so. Die hatten sich Dinge überlegt, wie man diese Hanfmatten mit dem Bioharz tränken kann und dann backen kann. Aber wichtig war erstmal, dass wir eine dreidimensionale Pressform generiert haben, in die dieses Material hinterher auch eingespannt werden konnte und wo es gepresst werden konnte. Und da kam sofort Roboter wieder ins Spiel. Und ohne diese Robotertechnik hätten wir diese wirklich komplexe Form auch gar nicht generieren können. Also von daher ist es einfach schön, dass diese Dinge da so zusammenspielen und dass die digitale Fertigung dann auch für uns sozusagen in der Materialforschung, wenn man so will, auch eine ganz, ganz große Rolle bei der Realisierung spielt.
Steht ja auch immer, und da stehe ich auch immer zu, es steht immer in erster Linie bei aller Digitalen, man sollte das nicht so trennen, es steht immer analog das Fundament. Wenn man die analogen Komplexitäten von Materialien und zur Verfügung nicht versteht, dann wird auch ein Roboter oder ein 3D-Drucker nicht meine Probleme lösen. Ich muss das vorher schon analysieren können. Es erleichtert uns den Arbeitsalltag und es gibt uns Möglichkeiten, Dinge vielleicht noch mal ein paar Schritte weiterzuführen, als sie vielleicht analog möglich wären. Und das ist schon sehr, sehr gut. Deswegen auch hier, ich werde nie komplett digital sein, ich werde wahrscheinlich auch nie wieder komplett analog sein, aber ich bin halt irgendwas zwischendrin, das ist auch okay.
Das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Und grundsätzlich finde ich das sehr toll. Wir haben jetzt so unterschiedliche Themen beleuchtet und am Ende führen sie doch irgendwie wieder zusammen. Und das finde ich jetzt einen ganz runden Abschluss. Und ich glaube, an der Stelle bedanken wir uns bei euch, dass ihr hier Teil von H112 wart. Vielen Dank.
Ja, danke euch.
Hat Spaß gemacht.